erstaunlich aber wahr. Bei der UEFA siegt manchmal doch der gesunde Menschenverstand. Man soll das gar nicht glauben.
Wie bitte? Ja. Sie verzichten nun doch auf einen Rechtsstreit mit einem Pizza-Startup aus Gießen. Das verkaufte nämlich eine Tiefkühlpizza namens Champignons League. Und da war die UEFA zunächst juristisch dagegen vorgegangen, weil der Begriff Champions League markenrechtlich geschützt ist.
Tja, Champignons, Champions, also was, also, aber der Verband ist dann zum Glück zurückgerudert, nachdem es viel öffentlichen Wirbel natürlich auch gab. Da hatte ein übereifriger lokaler Markenvertreter zu voreilig gehandelt, so hieß es dann nachher von einem UEFA-Sprecher. Der Praktikant war es.
Ja, super voreilig, aber man muss auch so sagen, es war ein PR-Gag für das Unternehmen. Also PR-mäßig war das ein Segen. Also es war kein Gag, es war ein PR-Segen für das Unternehmen, denn die hat jetzt wahrscheinlich die berühmteste Tiefkühlpizza der Welt. 60 Interviews musste der Inhaber in den letzten Tagen geben, darunter zum Beispiel auch der BBC.
Ja, jetzt ist der Mann weltberühmt und weil du sagst, es war ein Gag, nee, genau, sie haben es eben nicht geplant. Es war einfach so nullens wohlens dann dabei rausgekommen. Ja, und jetzt will er zusammen mit der UEFA sogar noch mehr. Jetzt hat er gesagt, der Inhaber, vielleicht können wir eine geile Aktion draus machen, wovon dann beide profitieren. Weil ich glaube, das würde dem Image von beiden richtig gut tun. Das sei ihm sowieso und die UEFA braucht jede Imageaufpolierung.
Eben, und man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, also den Ritterschlag haben sie bekommen, sie waren beide im ersten Sport-Podcast des Tages. Ja, aber wir haben nicht nur die Champignons League, sondern wir haben noch mehr.
Ja, Arne Friedrich erzählt bei uns, warum er bei Hertha aufhört.
Handball bald bei den Olympischen Winterspielen, wir sagen euch, was wir von dieser Idee halten.
Und wir lassen uns erklären, wo die Curlingsteine bei Olympia herkommen und produziert werden.
Außerdem haben wir noch Top und Flop im Angebot.
Und wir erinnern an Ereignisse an diesem 2. Februar in der Sportgeschichte.
Und wir haben ein freundliches Guten Morgen zu Stand jetzt, wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Nur noch wenige Tage bis zum Olympiastart, was man jetzt schon aus Peking mitbekommt via Social Media, sofern man da was mitbekommen kann, vermittelt den Eindruck von heiler Welt. Das IOC präsentiert sich und alles um sein Event mal wieder von der Schokoladenseite.
Ja, aber nicht täuschen lassen. Der Schein trügt natürlich. Das ist nur die typisch olympische Selbstdarstellung. Die Realität dieser speziellen Winterspiele wird oft wohl ein bisschen anders dann tatsächlich aussehen. Da glänzt nicht alles so schön wie auf den Fotos, die das IOC raushaut. Da ist nicht alles so modern mit irgendwelchen komischen Roboter-Guides, die einen durch die Olympia-Anlagen führen. Und vor allen Dingen ist da mal alles nicht so unschuldig, wie die tun.
Nee, das ist schon mehr Schein als Sein, denn Athleten hocken in Peking in Corona-Quarantäne, der Schnee ist künstlich und wenig überraschend. Die Olympia-Welt natürlich brutal vom Leben in Peking, dem eigentlichen Leben getrennt.
Davon konnte man sich Montagabend auch in der ARD schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen. Da liefen nämlich genau die Bilder, die das IOC und die Organisatoren nicht zeigen wollen. Da lief nämlich die Reportage Spiel mit dem Feuer, wer braucht noch dieses Olympia? Ja, und da konnte man Quelbi Nur Sidik sehen und hören.
Ja, das ist eine Überlebende der Lager in Xinjiang, in denen Uiguren gefoltert und getötet werden. Davon hat sie im Gespräch mit Felix Neureuther berichtet. Übrigens toll, dass er das so gemacht hat. Dieser Völkermord an den muslimischen Uiguren ist ein Grund für das Fernbleiben etlicher Spitzensportler bei der Eröffnungsfeier am Freitag.
Und etliche Politiker kommen auch nicht. Also da wird tatsächlich gegen protestiert und das hat gar nicht so eine große Öffentlichkeit. Das wird dann immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber insgesamt wird das Chinas olympische Kulisse natürlich kaum stören. Im Vogelnest, das ist ja das Olympiastadion, da sind wie bei den Sommerspielen 2008 dann am Ende Bilder für die Ewigkeit zu erwarten, zumindest mal für die Dauerausstellung im IOC-Museum in Lausanne. Und jeder, der sich das da anguckt, der sollte nicht vergessen, dass diese Bilder dazu beitragen, Verbrechen an der Menschlichkeit zu übertünchen.
Ja, und man muss zum Abschluss würde ich gerne noch sagen, ich finde es großartig, dass Felix Neureuther das gemacht hat. Er hat sich seinen olympischen Traum erfüllt, aber ist deshalb nicht blind vor Realitäten, die sich jetzt auftun und auch vor der Perspektive, die Olympia, und er malt da kein gutes Bild, welche Perspektive die Olympia hat. Also diese Reportage und übrigens noch Reportagen, es gibt auch von einer ARD-Korrespondentin von dort dann auch noch eine Reportage, sind wirklich sehr, sehr sehenswert und können wir euch nur ans Herz legen, in der ARD-Mediathek auf jeden Fall noch anzusehen.
Stand jetzt aktuell.
Und das kam gestern überraschend. Da saß Arne Friedrich auf der Pressekonferenz bei Hertha, erklärte so, ja, wie man das von ihm gewohnt ist, die Wintertransfers der Hertha, ruhig und sachlich, ja, und dann wurde er plötzlich selbst zur Überraschungspersonalie.
Ja, Friedrich wird seinen Vertrag als Sportdirektor nämlich nicht verlängern, sondern Hertha im Sommer verlassen. Aber warum, Arne Friedrich? Gab es Streitigkeiten oder Verwerfungen im Club?
Verwerfungen gab es überhaupt nicht. Also das kann ich mal direkt ausschließen. Ich habe das auf eigenen Wunsch vorgetragen. Man muss mal zurückschauen. Ich bin 2019 zu Hertha BSC zurückgekommen, um dem Verein zur Seite zu stehen in einer ja nicht ganz einfachen Situation. Ich habe oder wollte dazu beitragen, den Verein zu stabilisieren, hier gewisse Struktur mit aufzubauen. Ich habe angefangen als Performance Manager, bin Sportdirektor geworden, habe dann zwischendurch mal den Job übernommen, den Freddy jetzt macht und sozusagen Michael Preetz für ein halbes Jahr vertreten in dem Gesamtbereich Sport. War sogar mal einen Tag Trainer, das darf man auch nicht vergessen, auch wenn ich kein Spiel hatte, aber ich habe zumindest mal ein Training geleitet, da bin ich auch sehr stolz drauf.
Private Gründe waren es. Also es waren bewegte 2,5 Jahre, in denen Friedrich alleine ja 4 Trainer erlebte, kommen und gehen, sah Klinsmann, Labbadia, Dardai, gut, Taifun Korkut ist jetzt noch da, aber der wird ja dann am Saisonende wahrscheinlich mit Friedrich spätestens gehen. Und der große Angriff auf die Tabellenspitze, der gelang in dieser Zeit trotz der 374 Millionen Euro, diesem Investment von Lars Windhorst, dann nicht. Da hatte man sich was ganz anderes vorgestellt in Berlin und es ging stattdessen gegen den Abstieg. Wie bewertet Friedrich denn selber seine Zeit bei Hertha, also Stand jetzt?
Das war eigentlich ja immer irgendwas hier. Es war keine einfache Phase, das muss man auch sagen. Es sind viele Veränderungen gewesen. Mit Veränderungen kommen natürlich auch Herausforderungen. Und es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und ist auch immer noch eine lehrreiche Zeit. Ich muss sagen, ich habe ganz, ganz viel gelernt, auch jetzt an der Seite von Freddy. Ich habe viele Trainer kennengelernt, ich habe viele Spieler kennengelernt und hier von Tag 1 eigentlich ja, versucht, hier meinen Beitrag zu leisten, dass Hertha BSC sich wieder stabilisiert. Es war nicht immer einfach, das muss man auch sagen. Ich glaube, es war aber auch zwischendurch Zeit, sich zu freuen. Wir haben den Abstieg verhindert in einer nicht ganz einfachen Situation unter Quarantänebedingungen. Wichtig ist für mich, dass ich das Gefühl habe, dass hier einiges passiert ist. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt auch aufgrund der neuen sportlichen Ausrichtung, jetzt unter der Führung von Freddy Bobic, der Verein wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist und ich auch wirklich mit einem Gefühl den Verein dann auch verlassen kann im Sommer, dass der Verein sehr gut aufgestellt ist.
Ja, und noch ist dieser Prozess nicht abgeschlossen, aber es bis Ende der Saison sein wird. Das steht Stand jetzt noch nicht fest. Hertha ist Tabellen 13. und hat nur 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, den 16. Ja, wer soll Arne Friedrichs Geschäfte denn dann in der nächsten Saison fortführen? Was sagt Freddy Bobic?
Wir werden uns darüber Gedanken machen. Erstmal ist es so, dass Arne ja noch da ist. Es ist klar, dass es im Übergang erstmal, wir sind anders aufgestellt jetzt auch. Es bricht uns nicht gleich alles komplett weg. Ja. Wir werden das dementsprechend dann auch erstmal verteilen. Wir werden uns Gedanken machen, auch Richtung Sommer, ob wir da eine andere Vorgehensweise wählen oder ob wir das einfach nur ein bisschen breiter aufstellen und ob wir das auch intern auffangen können in der Form auch. Also ja, es ist auch noch sehr frisch. Es ist gar nicht so lange her, wo wir miteinander gesprochen haben, auch dann die Entscheidung getroffen haben. Dementsprechend wollen wir jetzt einfach nur erstmal öffentlich transparent, so wie ich es gesagt habe, ganz klar, nicht um den heißen Brei herumreden, sondern einfach sagen, so ist es. Ja. Und trotzdem gehen wir jetzt gemeinsam noch die letzten Schritte und was dann die Zukunft bringt, werden wir dann auch sehen. Also ist auch wieder viel zu früh, darüber sich jetzt Gedanken zu machen, ja. Und auf Suche zu gehen, einen Transfermarkt.
Top und Flop.
Top des Tages ist, dass die Fußballerinnen des FC Bayern München ihr Viertelfinale in der Champions League oder Champions League am 22. März gegen Paris Saint-Germain in der großen Allianz Arena und nicht auf dem Bayern Campus austragen werden und damit auf einer Bühne, die der Königsklasse auch wirklich angemessen ist. Bayern-Boss Oliver Kahn lobte diese Entscheidung nicht ohne Grund als Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte der Frauenfußballabteilung des FC Bayern.
Und Flop des Tages ist der Rücktritt von Tom Brady. Nun ist er ja tatsächlich amtlich. Ne? Klar darf man mit 44 die Karriere beenden, das ist sein gutes Recht. Und mit 44, mein Gott, also da werden manche wahrscheinlich schon seit 10 Jahren raus aus dem Business. Aber aus Sicht der Sportart American Football ist das schon ein heftiger Aderlass, wenn der GOAT tatsächlich die Bühne verlässt. Also der Sport ist um eine Attraktion, ach was, um die Attraktion einfach ärmer.
Stand jetzt aktuell.
Tja, und die Olympischen Sommerspiele vielleicht auch bald, denn Handball könnte zukünftig bei Olympischen Winterspielen ausgetragen werden und nicht mehr im Sommer. Diese Gedanken, das vielleicht mal zu tun, die sind nicht neu, aber wurden jetzt am Rande der Handball-EM nochmal neu diskutiert. Und natürlich haben auch wir zwei beiden hier eine Meinung dazu, beziehungsweise eher wahrscheinlich zwei Meinungen, ne?
Ja, also es klingt schon schräg, das muss man mal vorweg schicken, aber eigentlich finde ich es eine ganz gute Idee, denn das würde den ohnehin schon pickepackevollen internationalen Kalender im Handball deutlich entzerren, weil dann in olympischen Jahren auf eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft verzichtet werden würde und das würde wiederum helfen, auch die Belastung der Spieler zu reduzieren. Umgesetzt werden könnte das zwar frühestens zu den Winterspielen 2030, denn bis dahin sind alle Weltmeisterschaften und auch Europameisterschaftsturniere vergeben, aber das ist ja in letzter Konsequenz kein Hinderungsgrund, zumal sportpolitisch da sicher auch noch einige Arbeit zu verrichten wäre, um das wirklich durchziehen zu können, und ich denke, es wäre dann auch zu vertreten, denn Handball wird in der Halle gespielt und die großen Turniere werden ohnehin auch im Winter gespielt, von daher passt's ja dann irgendwie doch zusammen. Und wenn Handball in den Winter ginge, würde vielleicht ja auch die Chancen auf Beachhandball im olympischen Sommerprogramm dann eben doch auch steigen.
Das wahrscheinlich, aber ich kann mit der Idee trotzdem irgendwie nichts anfangen. Klar, aus Sicht des Terminkalenders, du hast es gesagt, und der Belastungssteuerung ist das alles schon total nachvollziehbar, aber aus meiner Sicht trotzdem irgendwie absurd, auch wenn der Klimawandel bald wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass es sowieso nirgendwo auf der Welt noch wirklich Winter geben wird. Aber Winterspiele, die haben trotzdem für mich irgendwas mit Schnee und Eis zu tun, mit Sportarten, die zumindest in irgendeinem direkten Bezug zur Jahreszeit stehen und vom ursprünglichen Gedanken her auch eben nur im Winter ausgetragen werden können. Handball, ja klar, ist eine Hallensportart, kann also ganzjährig betrieben werden. Und nur weil EM und WM im Winter stattfinden, und die finden da ja statt, um vielleicht ein Fußballturnier im Sommer dann aus dem Weg zu gehen, rechtfertigt das aus meiner Sicht eigentlich noch keine Aufnahme ins Programm von Winterspielen. Und da kannst du nämlich auch Rugby durchaus als Wintersport gelten lassen. Da läuft die Saison von November bis März. Oder American Football, auch da wird ja das Ende der NFL-Saison im Januar gespielt. Und da ist es ja manchmal richtig kalt, je nachdem, wo sie in den USA dann eben das Finale austragen. Also gut, sehe ich irgendwie nicht so die Verbindung. Aber eine Sache kommt noch dazu, das wird am Ende wahrscheinlich sicher sowieso das Totschlagsargument gegen diese Idee sein. Es fiele unterm Strich alle paar Jahre, also alle 4 Jahre, ein großes Turnier weg und damit eine wichtige Einnahmequelle für den ganzen Sport. Und allein deswegen könnte ich mir schon vorstellen, wird das Ganze dann sowieso scheitern und gar nicht umgesetzt. Also wenn da Geld, dann Geldprobleme mit reinspielen, dann ist die Geschichte doch eigentlich sowieso schon gleich zum Scheitern verurteilt. Also da können wir doch eigentlich, so viel haben wir doch vom Sport in den letzten Jahren gesehen, dass wir davon ausgehen können.
Also, wie seht ihr das Ganze? Es ist jedenfalls eine Geschichte, die durchaus diskutabel ist. Handball zu den Olympischen Winterspielen, gute Idee oder dann doch nicht? Sagt uns gerne eure Meinung, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0331 298 5028 0331 298 5028. Diskutiert sehr gerne mit uns.
Heute in der Sportgeschichte.
Wir haben wieder in den großen Geschichtsbüchern des Sports gewühlt und die wichtigsten, kuriosesten Ergebnisse und Ereignisse zusammengetragen, die am 2. Februar dann passiert sind.
1893 zum Beispiel, da hatte ein Gastwirt in Österreich eine damals völlig neue Idee umgesetzt, nämlich den ersten alpinen Skilauf in Mitteleuropa. Und der wurde dann in der Steiermark ausgetragen.
Heute vor 130 Jahren, also 1892, fand der längste Boxkampf aller Zeiten nach damals modernen Queensbury-Regeln statt. In Illinois fighteten Harry Sharp gegen Frank Crosby. Und das Ganze dauerte sage und schreibe 77 Runden, ehe Sharp nach über 5 Stunden Kampf den K.O.-Sieg dann erzielte. Soweit sind sich die Geschichtsbücher einig.
Ja, aber nicht wirklich verifizieren ließen sich 2 weitere Geschichten rund um diesen Fight. Die letzten 12 Runden sollen nämlich ohne Ringrichter ausgetragen worden sein. Der war nach der 65. Runde angeblich besoffen zusammengeklappt. Er hatte nämlich Schnaps gegen die Kälte getrunken. Tja, und der Sieger, der soll nach dem Kampf für 11 Monate in den Knast gekommen sein.
Ja, es sind beides ganz schöne Geschichten, ne? Ob sie auch stimmen, das ist jetzt mal ohne Gewähr verifiziert, ist dagegen das nächste Ergebnis.
Ja, heute vor 18 Jahren, am 2. Februar 2004, wurde Roger Federer erstmals als Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste geführt. Er hatte damals Marat Safin im Finale der Australian Open geschlagen, also sowohl Ereignis als auch Ergebnis, die sind verifiziert. Federers erste von Stand jetzt insgesamt 310 Wochen an der Spitze der Welt. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Ich meine, wir haben auch Nadal die Australian Open gewinnen sehen, also da kann auch bei Federer noch einiges passieren.
Stand jetzt aktuell.
Und passieren wird auch in Peking am Freitag eine ganze Menge. Da steigt ja die Eröffnungsfeier. Wir haben ja eingangs auch schon kritisch darüber berichtet. Aber die Olympischen Spiele gehen nicht mit der Eröffnungsfeier los. Einige Wettbewerbe, die starten bereits heute.
Ja, Curling zum Beispiel. Da laufen die ersten Sessions im National Aquatic Center bereits heute Nachmittag. Was ich mich immer gefragt habe, diese Curlingsteine, ne? die sind ja aus festem Granit gefertigt, wiegen 18 Kilogramm, wo werden die eigentlich hergestellt?
Kann ich dir sagen, zumindest was die Steine betrifft, die jetzt in Peking zum Einsatz kommen, die werden nämlich in Schottland hergestellt, also quasi im Geburtsland der Sportart Curling im Südwesten Schottlands nahe der Stadt Ayr. Da gibt es eine Fabrik der Firma K Curling und die stellt diese Steine her und das dafür nötige Material, also den Granit, den darf diese Firma als einzige Firma seit 1851 auf der Ailsa Craig, einer Vulkaninsel im Firth of Clyde, hier gibt es den besten dafür tauglichen Granit überhaupt, ernten. Den dürfen sie da exklusiv rausholen. Und das hat James Willey, der Chef dieser Firma, der Besitzer und jetzt mittlerweile im Ruhestand befindliche Chef von Case Curling, die Kollegen von AFP, erzählt.
Ailsa Craig for probably almost 200 years now has been a unique source of granite for curling stones. There has been no equivalent type of granite found anywhere else in the world so far, which is so suitable for the purpose of a curling stone. And so there have been one or two other sources tried with varying degrees of success, but none of them has proved to be anywhere nearly as good as the Ailsa Craig stone.
Und worauf es beim Material für Curlingsteine besonders ankommt, damit der spätere Stein dann auch wirklich wie gewünscht läuft, das hat Willi auch erzählt.
The bottom surface of the stone, which is in contact with the ice, has to be extremely hard, because ice can be very abrasive, and the running surface of the stone can wear out, believe it or not. And in addition to that, it has to be impervious to absorbing moisture. If moisture from the ice gets into the surface of the stone, penetrates the surface of the stone, then eventually that can freeze and expand and causes damage to the running surface.
Es darf also kein Wasser ins Material eindringen, damit es nicht zu Frostsprengungen kommt und dadurch der Stein beschädigt wird. Und dank moderner Werkzeuge haben die Curlingsteinmetze die Zeit, die es braucht, um einen solchen Stein herzustellen, deutlich reduzieren können. Aber ein schnelles Produkt sind Curlingsteine trotzdem nicht.
Round about 5 hours to make a stone now. We've brought ourselves into the 21st century and introduced some new methods, new types of diamond tooling, etc., etc., all the latest equipment, and we've got it down to about 5 hours, whereas before, about 30 or 40 years ago, it took about 8 or 9 hours to make a stone.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Außenseiter Burkina Faso träumt von der zweiten Endspielteilnahme beim Afrika Cup, während in der Heimat infolge des Militärputschs vor wenigen Tagen ja große Unsicherheit herrscht, kämpft die Nationalmannschaft gegen Mitfavorit Senegal in der Vorschlussrunde um den Finaleinzug. Anstoß ist heute Abend 20 Uhr.
Und wir haben es gerade schon angesprochen, 2 Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking beginnen schon die ersten Wettkämpfe im Nationalen Schwimmzentrum, dessen Wasserbecken in eine große Eisfläche verwandelt wurde, steigen die ersten Vorrundenspiele im Curling. Unter anderem ist Gastgeber China im Mixed Double ab 13.05 Uhr gegen die Silbermedaillengewinner von Pyeongchang aus der Schweiz gefordert.
Und das Sportradio Deutschland hält euch natürlich ganz aktuell über den Sporttag auf dem Laufenden, alle 15 Minuten mit frischen News und ganz vielen Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum. Die hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7:07 Uhr sind wir morgen wieder für euch da im ersten Sportpodcast des Tages, im Podcatcher eurer Wahl oder wie immer auf meinsportpodcast.de.
Wisst ihr ja, da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und weißt du, was jetzt um so ungefähr 19:30 Uhr in Deutschland gut käme? Eine kalte Pizza.
Eine kalte Pizza. Eine Champions League.
Ja, warum nicht?
Ja, aber
warum nicht? Keine kalte Tiefkühlpizza, sondern vielleicht eine, die schon mal warm war, aber jetzt wieder kalt geworden ist.
Gut, ist jetzt keine schlechte Idee. Ich habe jetzt gedacht, ich lass mal kurz Wasser einlaufen oder mach den Kühlschrank auf und flute sozusagen das Badezimmer und schieb auch ein paar Steine hin und her, weil ja Curling jetzt beginnt. Ich würde das auch mal fühlen wollen.
Auch nicht verkehrt. Kalte Pizza beim Curling. Das Frühstück für Champignons.
Ja, da sind wir uns ja einig.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.